24 Persa People.
I'm now in season 11.
Presented by
Société Générale.
Ja, herzlich willkommen wieder zur Serie 24 Börse People. Und diese Season 11 der Werdegang und Personality Folgen ist presented by Société Générale. Mein Name ist Christian Drastil, ich bin der Host dieses Podcasts und mein 14. Gast in Season 11 ist Carolina Burger, Pressesprecherin bei Austrian Power Grid und leidenschaftliche Dressurreiterin und jetzt bei mir im Studio. Liebe Caro, servus.
Danke für die Einladung.
Du hast mich irritiert jetzt im positivsten Sinne, weil du mitgenickt hast bei meiner schlechten Musik. Danke dafür auf jeden Fall. Danke dafür. Caro, wir kennen uns ewig. Journey, Karriere, Werdegang. Ich habe dich kennengelernt als Journalistenkollegin beim Format damals, als du dort warst, aber Karriere, Werdegang. Erklär mal doch mal ganz kurz. Nein, warte mal, jetzt unterbreche ich mich selbst. Wie oft hast du das gehört? Die Nummer oft, oder?
Oft.
Ja? Mit dem Wind Your Body Down oder was auch immer.
An das habe ich mich nicht mehr erinnern können.
Ich habe jetzt mal gedacht, Carolina kommt und ich kannte den Text jetzt auch nicht, aber ich musste es einfach kurz einspielen. Karriere, Werdegang. Wie gesagt, wir haben uns, aber wir haben uns kennengelernt, als du Journalistin beim Format warst, was ich aber nicht weiß, was du vorher gemacht hast und wie du dorthin gekommen bist.
Mhm. Ja, das war ein ganz spannender Werdegang eigentlich, weil ich habe mich ganz lang nicht getraut, Journalistin zu werden, einfach weil ich in Deutsch in der Schule so schlecht war.
Same here. Ja, ja, genau.
Und ich habe die Fachhochschule in St. Pölten gemacht für Telekommunikation und Medien und bin dann danach in eine Media-Agentur gekommen, die eigentlich nur so Schaltungen machen. Mhm. Und da war ich ein Jahr, da war ich halt so 9-to-5, eher working unglücklich.
9-to-5. Ja. Heute ist die Musik drinnen, ne?
Ja, ja, voll. Ja. Eher ein bisschen unglücklich oder halt so, okay, man geht halt arbeiten fürs Geld.
Und mein Du warst jung und brauchte das Geld.
Und aus heutiger Sicht mein größtes Glück war, dass die damals ihre großen Kunden verloren haben und mich kündigen mussten.
Okay.
Das war der Zeitpunkt, wo ich gezwungen war, mich neu zu orientieren, weil die Menschen sind ja manchmal eher faul und bleiben in ihrer Komfortzone.
Ja.
Und ich habe damals wahnsinnig geweint und geheult. Also war irrsinnig schlimm, weil wenn du als junger Mensch, wenn dir wer sagt, ja, du bist, wir brauchen dich nicht mehr.
Ich weine auch jeden Tag. Genau, ja. Nein. Aber ich kann mir das vorstellen, natürlich.
Ja, also es war echt.
Kaum beginnt was, dann sowas, ne?
Ja. Und dann habe ich bei der Kindernothilfe angefangen und war dort so quasi, das war ein ganz kleines Büro im ersten Bezirk. Mhm. Und die damalige Geschäftsführerin hat gesagt, naja, du machst ein bisschen Pressearbeit und bist meine Assistentin. Und da bin ich eigentlich das erste Mal mit dem Schreiben und mit dem, was immer mein Herzenswunsch war, in Verbindung gekommen. Und da hat sich für mich dann irrsinnig herauskristallisiert, dass Schreiben meine Berufung ist oder mein wahnsinniges Talent. Also ich kann nichts, aber schreiben kann ich echt gut. Genau.
Ja, ich kann überhaupt nicht schreiben, haben mir immer die Leute gesagt, aber ich hätte was zu sagen, kann es aber nicht schreiben.
Gut. Ja. Okay.
Also so, es gibt verschiedene Gründe, im Journalismus zu landen. Ja, Format in der Verlagsgruppe News war es ja damals noch nicht, oder? Das war ja noch was anderes.
Nein, da war es selbstständig, also da war es noch eigenständig, also war es ein Magazin in der Verlagsgruppe.
War toll.
Das war toll. Und ich habe damals das Glück gehabt, dass ich mit einem Mann zusammen war, der viel Kohle gehabt hat.
Okay.
Und der damals zu mir gesagt hat, du Caro.
Ich stelle keine persönlichen Fragen, liebe Hörerinnen, das war sie jetzt.
Das
Ja, genau. Ja.
Und der mir damals ermöglicht hat, der zu mir gesagt hat, mach das, was dein Herz dir sagt. Ich übernehme die Kosten quasi, die halt so laufend sind, wenn du es nicht schaffst. Und dann habe ich eben nochmal studiert, habe Publizistik studiert und habe dann über meinen Papa, weil es wahnsinnig schwierig bei einem Medium reinzukommen, mich bei Format als Praktikantin beworben. Und die haben damals gesagt, ja, du kannst bei uns schon sein, aber wir zahlen dir nichts. Mhm. Und ich habe gesagt, ist mir wurscht, ich komme.
Ich komme, genau, Fuß in der Tür und so weiter.
Genau.
Aber ich gehe ja selten außer Haus und du bist schon eine, die ist auffällig geworden durch immer wieder Artikel. Also du hast dich da brav festgesetzt, glaube ich, oder?
Naja, das war…
Ist gut gelungen, diese Karriere.
Ja, das war auch wahnsinnig schwierig und das war die… beste Ausbildung, die ich haben habe können, weil du wirst irgendwie so ins kalte Wasser gestoßen und entweder du schwimmst oder nicht, weil damals war es, also sie haben mich dann einen Monat quasi so arbeiten lassen.
Okay, na das geht gerade nicht.
Haben sie sich gedacht, gut, die Burgsee ist jetzt Burgsee. Eine Liebe. Ja. Dann wurde ich quasi als freie Journalistin mit, also sie haben eigentlich mein Praktikum nie beendet. Ich habe gesagt, wie lange bin ich Praktikantin? Ja. Und der Martin Quauker hat gesagt, bleib noch da und Ding und das geht schon und wir machen das schon. Und dann war ich eben freie Journalistin dort und man muss wirklich sagen, der Martin ist ein unglaublich guter Journalist, ein Finanzjournalist, der unglaublich viel Wissen hat.
Und unglaublich besonnen ist und so.
Ja, genau, super. Der ist echt ein wahnsinnig cooler Chef.
Der war ein bisschen Mentor
Chef
für dich, kann man sagen,
ja,
oder?
Der Chef war ein Mentor, ja. Weil ich also mit Finanzen bis dato überhaupt keine Berührungspunkte hatte. Ja. Und er mir das einfach, also er war super, er hat, manchmal war es er hat so viel geredet, da war man schon, hat man Redaktionsschluss gehabt um 11 und wollte eigentlich jetzt ausgehen am Mittwoch. Und er hat dir aber noch erklärt, wie die Zinsen und warum das so ist und warum das so bei Lehman, was weiß ich, irgendwas ist. Ja. Und ich dachte, bitte. Aber es war irrsinnig wertvoll und super, weil er hat eigentlich die Ausbildung von die Ingrid Graberik,
genau, die war ja auch zu Gast im Dezember, war die Ingrid also, da, oder im November, genau.
Er hat uns einfach irrsinnig gut vorbereitet und wir sind zu jedem Interview gegangen, so mit Wissen gespickt von Martin und dass wir auch die bösen Fragen stellen konnten, weil wir eben gewusst haben, worum es geht. Ja.
Ist dir das schwer gefallen, böse Fragen zu stellen, oder? Nein, gar nicht. Gut. Innerhalb vom Format, also ihr habt euch ja doch positioniert als Wirtschaftsmedium, das sich durchaus auch immer wieder auch den Kapitalmarkt anschaut. Hast du da eine Spezialisierung gehabt von den Branchen her, von den Companies?
Es war quasi so, wir hatten Redaktionssitzung und da bist du halt mit deinen Geschichten reingegangen. Ja. Das heißt, ich war fast jeden Abend irgendwie unterwegs, weil ich Geschichten an Land ziehen wollte oder so irgendwie. Und die zweite große Unterstützerin, die ich bei Format hatte, war die Gabi Schnabel. Die hat
eine
mich auch.
Langjährige Wirtschaftskollegin, Blattkollegin von mir, Wirtschaftsblattkollegin von der Stunde Null weg.
Ja. Die hat mich auch sehr unterstützt und hat mich viele Body and Souls machen lassen. Ich habe mich bei Format, glaube ich.
Müssen wir kurz auflösen, für die, die es nicht kennen, vielleicht, da geht es um auch so Personality-Geschichten, oder?
Body and Soul. Genau, da geht es um
sowas Ähnliches wie wir jetzt, von Managern, die da im Augarten dann mit euch herumrennen oder so. Wir haben ja auch immer wieder Plauderläufe gemacht und ich freue mich, dass wir nach dieser Aufnahme auch noch einen machen, weil mit meinen schnellsten Laufzeiten, kann ich mich erinnern, habe ich mit 50, 60 verschiedenen Leuten Plauderläufe gemacht und da warst du dabei und es hat mich immer gefreut.
Genau. Stimmt, ja.
Gut, wo ich dich damals abgeholt habe, kommt dann später in der Folge, das werde ich dann erwähnen. Noch kurz zum Format, es war ja die Zeit, wo viel dabei war, da war Lehman drinnen zum Beispiel. Was hat das mit euch damals gemacht?
Naja, da ist die Börse also so verfallen, so rasch, wie sich das gar niemand vorstellen hat können.
Sowas habe ich in meinem Leben damals, und ich war damals schon lange an der Börse.
Da hat es die ganze Welt eigentlich erschüttert, weil man sich nicht vorstellen hat können, dass diese ABS-Produkte, glaube ich, waren das damals, dass die so, also dass sowas überhaupt möglich ist. Ja. Weil das war ja schon sehr verschachtelt und wenn Kredite verkauft werden, die faul sind und dann nochmal verkauft werden und sich dann irgendwo wiederfinden.
Da gab es ja mal den Titel Asshole-Backed Securities. Asset-Backed und so weiter heißt in Wirklichkeit. Aber ja, es war eine wilde Zeit.
War eine sehr wilde Zeit, ja.
Und dann dein Umstieg. Das war dann doch ein Umstieg, ne? Zu dem Ort, wo ich dich dann abgeholt habe.
Genau, also ich war dann bei einer Pressereise eigentlich mit der Raiffeisen. Und dort hat mich der Martin Heermann kennengelernt, oder der war halt damals Pressesprecher von der Unica. Und dort habe ich dann das Angebot bekommen, ob ich nicht für die Unica arbeiten will. Und das war halt wirklich viel besser bezahlt als eben bei Format. Und bei Format hat sich abgezeichnet, dass die Zeiten schwierig wären.
Und sie wurden auch hineingemerged, ja. Genau. Also mir fehlt es als Solo-Produkt, sage ich an der Stelle, subjektive Meinung, Christian.
Ja.
Und deswegen zur Unica.
Und dann bin ich zur Unica gegangen, war dort Pressesprecherin für die Unica Österreich.
Da muss ich auch wieder einhaken für die Hörerinnen. Die Unica ist eine börsennotierte Gesellschaft, hat Landesgesellschaften. Österreich, nehme ich an, ist deutlich die größte und wichtigste. Und da sprichst du nicht über die Aktie als Pressesprecherin, sondern über Versicherungsprodukte.
Genau, über Versicherungsprodukte, über Krankenversicherung, über Kfz-Versicherung, über Pensionsvorsorge, sowas. Das waren unsere täglichen Themen. Und das war halt irrsinnig spannend, weil als Journalist kennst du dich ja überall ein bisschen aus. Und dann konnte man eben bei der Versicherung richtig reintauchen und eben mit dem Background des Finanzverständnisses war das halt auch irrsinnig spannend, weil erstens mal ist das Produkt ein Produkt, das Menschen hilft.
Ja.
Und es gibt halt wahnsinnig viele Aspekte auch in der Versicherung, die spannend sind.
Die riesige Gesundheitsgeschichte und so weiter. Und die Unica tut ja auch da viel, immer wieder mit den ganzen Sportsachen oder auch jetzt MaviCare und so. Mhm. Und das wird sicher irgendwann einmal losgegangen sein. Pressesprecher, da stellt man sich so vor, irgendwie, dass man da zu einer Pressekonferenz geht und dann macht irgendwer die Einleitung. Da steckt aber so unglaublich viel dahinter,
ja,
einfach. Ne?
Es so, ist so angefangen von, es kommen Journalistenanfragen rein, ja, die man quasi mit der Fachabteilung bespricht und dann Antwortvorschläge für die Vorstände erarbeitet, bis dass man Vorstände für Interviews brieft oder ihnen sagt, was sich sympathisch anhört und was sich vielleicht, ja, weniger sympathisch anhört. Also ich glaube, es ist immer, also am leichtesten arbeitet man als Pressesprecher, wenn man mit einem Vorstand zusammenarbeiten, mhm, darf, der kritikfähig ist.
Und den wirst du gehabt haben in der Unica, nehme ich an,
ja,
oder? Den, darf ich fragen, wer das war?
Ja, der Hartwig Löger.
Der Hartwig Löger.
Der war.
Grüße an die
VIG. Ja, voll. Ja,
was für ein Wechsel eigentlich. Na, aber gibt es in, ja, der Bankenwelt auch, Stichwort, ja, Gianco
auch
und so weiter.
Auch was für eine Karriere.
Ja, genau. Ja, ja. Mhm. Na, dann, genau, der kleine Zwischenstopp.
Ja. Nein, der Hartwig Löger ist ein Sir.
Ein Sir. Ja, das sieht man ihm auch an. Grüße, ja, in den Ringturm jetzt. Das, mhm, ist ja durchaus auch spannend, die ganze Geschichte.
Voll.
Versicherungswirtschaft ganz kurz noch, da hat sich ja viel getan, nicht nur mit dem klaren Trend zum länger Leben, was ja wunderbar ist, und der andere Trend, es gibt weniger Zinsen, das ist schwierig, Produkte darzustellen. Mhm. Wie stelle ich mir jetzt da die Kommunikation vor? Ich kenne es von börsennotierten Investor Relations Abteilungen, das ist stressig, weil du kannst Event-Treffen von der ganzen Welt angerufen werden. Das, ist das eher gleichmäßig gewesen oder gab es da auch so Hotspots?
Ja, die Lebensversicherung war sicher immer ein Hotspot.
Ja.
Vor allem, weil da halt viel Kleingedrucktes drin ist, was, ja, Kunden oft nicht verstanden haben, mhm, weil dann irgendwelche Klagen oder so kamen. Aber ja, die Lebensversicherung ist insgesamt, glaube ich, ein schwieriges Produkt.
Ja, jetzt gibt es endlich wieder ein bisschen Zinsen und es tun sich die lieben Kollegen in den Türmen wieder leichter.
Ja, wieder leichter.
Was darzustellen, was ja gar nicht so, man glaubt immer, die Versicherungen und die Banken sind böse, aber wenn es keine, mhm, Zinsen gibt, was willst du denn machen? Ins Risiko gehen darfst du und willst du auch nicht.
Ja.
Das ist eine schwierige Geschichte, wo man, glaube ich, 15 Staffeln extra drehen könnten und das war eben der Ort der Unica Tower, wo ich dich beim zweimal, glaube ich, zum Laufen,
ja,
ab und zwar immer Tag zur Prater Mittagspause, ja,
genau,
von dir.
Ja.
Genau. Na gut, mhm, du bist dann gewechselt Ende der 10er Jahre, mhm, zu einem auch riesigen Unternehmen, das leider nicht an der Wiener Börse mit Aktien notiert. Ich habe dem Unternehmen im Vorjahr einen Preis gegeben für die lange Phase als Bond-Emittent. Mhm. Die haben da Traumhaftes gemacht. Wir sprechen über die Novomatic.
Ja.
Riesen und sie lächelt, ja, schon. Ja, auch da ein paar Worte bitte, Caro.
Ja, Wahnsinn. Also wenn man jetzt so die, also ich habe bei der Novomatic beim Stefan Krenn gearbeitet.
Auch den lassen wir lieb grüßen.
Ja, den auch lieb grüßen. Und das war auch eine sehr spannende Zeit, einfach weil das Glücksspiel an sich ein sehr spannendes Thema ist.
Ja.
Und wenn man jetzt die zwei Unternehmen vergleicht, also Unica und die Novomatic, dann muss man schon feststellen, dass was da ein Mensch geschaffen hat, nämlich der Professor Graf, mhm, der hat in einer Generation quasi ein Weltunternehmen auf die Füße gestellt, das in 70 Regionen, also 70 Ländern tätig ist, das mehr als 33.000 Mitarbeiter, mhm, hat.
Wahnsinn.
Also ein unglaublich erfolgreiches Unternehmen. Und da muss man schon den Hut ziehen und sagen, das ist schon eine gewaltige Leistung. Und der hat ein irrsinniges Gespür, ein unternehmerisches Gespür, mhm, einfach für wie man wirtschaftet.
Ja. Na wirklich, ganz großen Respekt. Ich kann mich erinnern, als damals ein IPO irgendwie in der Luft hing, haben wir herumgerechnet und ich bin damals auf Rang 6 in der ATX-Kapitalisierung, also knappen ATX-5-Platz, also sogar größer als beide Versicherer gemäß Börsewert, wenn man damals die Valuation herangezogen hätte, die irgendwie auf Basis der Zahlen möglich gewesen wäre.
Ja, und das ist auch das Spannende draußen in Kumpolskirchen, weil man glaubt immer, es ist nur Glücksspiel, aber die haben eine Tischlerei, die haben eine Kfz-Werkstätte, die haben eine Lackiererei, die haben wahnsinnig viele Lehrlinge. Also es ist wirklich ein Betrieb, wo viel mehr als nur Glücksspiel dazu gehört, mhm, was man oft nicht weiß.
Und weil es so weit war, habe ich dich nicht zum Laufen, ja, nicht zum Laufen abgeholt.
Ja.
Ja, genau, und weil ich auch da wirklich gerade in der Pause war. Da waren die Ziele erreicht und da war ich gerade in der Pause. Bei der nächsten Stelle, wo du jetzt aktuell schon seit 5 Jahren bald bist, mhm, dort würde ich dich gern mal wieder zum Laufen abholen, weil das ist nämlich meine Urlaufbase.
Ja.
alte Donau, sage ich jetzt mal, als Donaustädter Wagramer Straße, die APG, die Austrian Power Grid. Erzähl mal kurz über das Unternehmen. Wer seid ihr?
Ja, das war eigentlich, also wir sind der überregionale Stromtransporteur von Österreich. Also es gibt ja das überregionale Stromnetz und die Verteilernetze, die dann quasi den Strom zu den Kunden bringen. Wir sind so quasi die Stromautobahn.
So quasi die Brauchmarkt. Ne? Im Herzen, genau. Und ihr seid eine Tochter vom Verbund.
Wir sind eine Verbundtochter, eine hundertprozentige, sind aber seit der Liberalisierung sehr strikt getrennt und können deswegen auch in der Pressearbeit sehr unabhängig arbeiten.
Aber die chinesischen Mauern, die muss es sowieso geben. Ne? Das ist das klassische Thema. Aber als du bist Pressesprecherin wieder, oder? Das habe ich jetzt abgekürzt irgendwie.
Ja.
Was gibt's da zum Pressesprechen? Ich meine, du bist seit 2019 dort. Da ist ja in Wahrheit, glaube ich, in den letzten 5 Jahren, du kannst das nicht vergleichen mit früher, weil du da noch nicht da warst, glaube ich, mehr passiert als in den 30 Jahren zuvor.
Ja, Wahnsinn, ja. Also ich glaube, mit dem Thema Strom und mit dem Thema Erneuerbare und mit dem Thema Netzausbau sind wir einfach am Puls der Zeit. Weil wenn wir die Energiewende schaffen wollen, dann sind das Nadelöhr die Netze, weil nur wenn wir es schaffen, quasi den volatilen Strom, also erneuerbares Sonne, Wind, Wasser dorthin zu transportieren, wo wir es speichern können oder wo wir ihn nutzen können, schaffen wir die Energiewende mit grünem Strom halt oder mit nachhaltigem Strom.
Und wie nachhaltig können dann die Autobahnen selbst sein?
Das ist eine gute Frage, weil das muss man sich natürlich vorstellen wie einen See. Man kann Strom ja nicht trennen.
Ja.
Also es kommt Atomstrom, Kohlestrom, Gas, also Strom aus Gaskraftwerken.
Man kann ihn auch nicht speichern irgendwie. Ne?
Du kannst ihn nicht separiert speichern. Genau. Du kannst jetzt nicht sagen, du speicherst da nur, also ja.
Ja, die geneigten Hörerinnen und Hörer. Aber jetzt gehen wieder meine Stromhändlerprüfungsfragen vor. Da habe ich auch die APG erwähnt und was glaubst du an, wen ich da gedacht habe? An dich. Ich kenne jemanden bei der APG, Ja. Das ist spannend, wie Österreich da aufgestellt ist. Und in der Pressestelle musst du dich dann mit dem Verbund abstimmen oder ist das vollkommen autark?
Nein, das ist autark. Also,
weil die sind ja doch ein börsennotiertes Unternehmen.
Nein, das ist komplett autark.
Ja. Und natürlich wollen alle mitreden jetzt beim Strom, zur Politik und überhaupt alle, ne, so wie bei der Aufstellung dann. Wie geht's euch damit? Ich glaube, ihr seid relativ gut und stark aufgestellt.
Ja, Strom ist wie ein bisschen das Wetter.
Ja.
Da glaubt jeder, er kann halt mitreden. Und nein, aber um ernst zu sein, es ist ja damals, wo ich gekommen bin, auch der Christoph Schuh dann in die Kommunikationsführung aufgestiegen.
Genau.
Und seit der Christoph da ist, ist wirklich wahnsinnig viel weitergegangen, glaube ich auch, muss man so sagen.
Ein Credit to him.
Ja.
Und auch die Vorstände sind brav, finde ich. Die artikulieren sich recht gut immer wieder.
Der Gerhard Christine ist ein super Vorstand, also auch ein sehr kritikfähiger Vorstand.
Und er erklärt auch viel in Videos. Und
nachdenkt über das, was er tut und ein Vorstand, der sehr rücksichtsvoll mit Menschen umgeht. Mhm. Also eigentlich ein wirklich cooler Vorstand, arbeite ich sehr gern für ihn. Und der Gerhard Christine ist unser technischer Vorstand, der halt natürlich immer oder sehr stark im Vordergrund steht, weil wir halt oft Anfragen zum Netzausbau und zu den technischen Dingen haben. Und dann natürlich auch der Thomas Karel bei uns, der so für mich ein bisschen der Papa von der APG ist, wenn ich das so sagen darf. Weil ich glaube, er ist seit der Stunde null dabei und er strahlt eine unglaubliche Ruhe aus. Er ist wahnsinnig gelassen. Er kann sehr gut komplexe Dinge beantworten oder findet sehr gut Lösungen. Also auch ein ganz toller Vorstand.
Wunderbar. Ich finde, ihr habt so unglaublich viel zu erzählen. Wenn man da in Vorbereitung zum Gespräch war, ich kurz auf der Homepage, da kann man wirklich reinkippen, was man da alles mitkriegen und lernen kann, wie sich auch der Strom in Österreich zusammensetzt, irgendwie die Gewinnung. Und wir haben ja ein gewisses Privileg namens Wasserkraft in diesem Land und das wird natürlich genutzt, so gut es geht. Ne?
Genau, also wir haben das ganz große Glück eben,
Gefälle
in der Donau da ist. Und das bringt einen hohen erneuerbaren Stromanteil, weil Österreich ist ja grundsätzlich eher ein Stromimporteur, aber eben durch die hohe Erneuerbare und weil wir eigentlich auch schon sehr gut eben vor allem Windstrom ausgebaut haben, gibt es immer wieder Zeiten, wo wir auch sehr viel exportieren können. Und man braucht halt einfach, viele können sich's nicht vorstellen, gell? Früher war es halt so, du hast ein Gaskraftwerk gebaut, das hast du irgendwo in der Nähe von Ballungszentren gebaut und dann hast du genau gewusst, wie die Verbrauchskurve der Bevölkerung ausschaut und das Kraftwerk ist eben dem Verbrauch nachgefahren. Und jetzt ist es aber so, dass du zum Beispiel im Weinviertel, wo du eine sehr windreiche Region hast, ganz viele Windräder stehen hast, aber das Weinviertel braucht den Strom dort nicht.
Den dann, musst du wieder wegkriegen dort.
Genau, und dann
fehlt musst die Autobahn die Leitungen vielleicht,
haben.
Oder
die Bauzieher. Da haben wir die Weinviertelleitung letztes Jahr fertiggestellt, in Betrieb genommen. Aber da brauchst du quasi die Autobahn, die dann rübergeht in den Westen, in die Pumpspeicherkraftwerke, damit du den Strom, der vielleicht dann produziert wird, wenn gar nicht so ein hoher Strombedarf da ist, eben gespeichert werden kann. Und die andere Schwierigkeit beim Strom ist einfach, dass es quasi ein Just-in-Time-Produkt ist.
Genau.
Das heißt, also Angebot und Nachfrage müssen sich immer die Waage halten. Das sind die 50 Hertz.
Ganz bei der Stromhändler.
Ja, genau.
Und der muss dann auch irgendwo den Strom wohin schicken, gleich als Händler noch. Ja, also quasi Backoffice in einer Person. Also sehr, sehr, sehr spannend.
Ja.
Und also Österreich ist, hoffentlich beleidige ich jetzt niemanden, ist geografisch, genetisch gut aufgestellt, mit der Wasserkraft halt auch.
Ja,
und Wind sind wir ja auch ein Land, diese Stadt heißt Windobona eigentlich, wo wir gerade sitzen. Da geht was, oder? Dass man sich grün aufstellt und das nutzt man auch ganz aktiv.
Ja, also ich glaube auch, dass das wahnsinnig wichtig ist, dass wir das schaffen. Und gerade wenn man jetzt sieht, wie warm es draußen ist, also ist ein bisschen besorgniserregend. Und wir haben ja, also ich weiß nicht so viel Chancen jetzt, weil wir können jetzt versuchen, alles dafür zu geben, dass wir eben die Energiewende schaffen. Und für den Fall, dass wir wiedergeboren werden, wird es dann eventuell uns gut tun später.
Ja, da gehe ich ja fix davon aus, dass es passieren wird, genau. Als Superhelden oder sonst irgendetwas. Ja. Gut, also wir haben eine ganz spannende 5-Jahres-Journey, in der du da jetzt da bist. Die Preisvolatilitäten, die wir 2022 gehabt haben, ganz am Anfang 2020 gleich die Pandemie. Was hat denn das mit dir? Ich meine, du warst ja noch neu, du kanntest
da war ich ganz neu. Das war von 100 auf 0, weil natürlich hatten wir dann alle sofort Homeoffice.
Ja.
Und das ist ja wahnsinnig schnell gegangen. Ich kann mich noch erinnern, ich habe, keine Ahnung, 1 Monat, 2 Monate vor der Pandemie mit Dirk Herrmann telefoniert.
Großer Fondsmanager.
Großer Fondsmanager, ja. Und er sagt zu mir, was haltest denn du von der Pandemie? Da ist ja gerade in China und so, da hört man überall. Und ich sage, du, ich fürchte mich eigentlich nicht, bis das bei uns ist. Okay.
Ja. Er ist ein Ballonfahrer, der ist sicher in der Luft gewesen die ganze Zeit. Ja, nein, das war eine Zeit, die arg war. Nein, also wie gesagt, Strom, es hat sich jetzt wieder alles ein bisschen beruhigt. Es ist eine ganz spannende Sache. Die APG-Homepage werde ich verlinken. Und mach da mal kurz einen Stopp an der Stelle, komm aber zu einer Facette, die dich ausmacht, glaube ich, seit Jahren. Wenn man privat auf Social Media mit dir vernetzt ist, dann kommt man an den Pferden nicht vorbei. Auch da bitte ein paar Worte.
Ja, das stimmt. Ja, also das ist mir in die Wiege gelegt worden. Ich war, seit ich drei Jahre alt war, wenn meine Eltern mit mir im Prater waren, nicht wegzubekommen von den Pferden. Obwohl ich eben nicht vorbelastet bin, weil weder meine Eltern noch sonst irgendwer in meiner Familie reitet. Und das hat mich einfach immer schon fasziniert. Pferde sind wahnsinnig große Tiere, wahnsinnig starke Tiere und sind doch unglaublich sensibel. So sensibel, wie man das, also womit man gar nicht rechnet. Und vielleicht ist das der Grund, warum sie mich so faszinieren auch.
Ich denke gerade an einen Prater bei mir selber, da bin ich, glaube ich, auf einem Pferd maximal im Ringelspiel im Kreis gefahren, aber nicht bei einem echten Pferd. Ja. Ich durfte dich anmoderieren, das haben wir natürlich besprochen, als leidenschaftliche Dressurreiterin. Soweit ich mich erinnern kann, ist das aber dann doch eine neue Facette gegenüber unseren letzten Kontakten so vor 7, 8 Jahren, oder?
Ja, stimmt. Also ich war, wie ich 22 war, also knapp über 20, habe ich mein erstes eigenes Pferd gehabt. Das war eine Lipizzanerstute. Und die habe ich dann mit einem Profi ausgebildet. Und irgendwie ist es ja, also auch wenn man jetzt in die Medien schaut, der Dressursport gerät immer wieder in Verruf, einfach weil es so brutale Ausbildungsmethoden gibt. Und das war auch damals so. Man denkt sich immer, wenn man einen großen Meister hat, der viel besser weiß, was man tun soll, dann ist das schon in Ordnung, was der macht. Und ich bin mit dem Pferd auch weit gekommen, also von A bis LM. Und dann sind wir angestanden.
Was heißt das?
Von Anfänger bis Leichtmittel.
Okay, Leichtmittel, gut.
Ja. Und dann sind wir angestanden. Also der fliegende Galoppwechsel, den hat sie dann nicht mehr erlernt. Und wir haben auch nicht gewusst, woran das liegt. Und das konnte man ja auch nicht lernen, wurscht, was man angewendet hat. Und für mich ist dann der Punkt gekommen, wo ich gesagt habe, es ist wahnsinnig teuer, das Reiten. Ich stecke da unglaublich viel Kohle rein. Und in Wahrheit habe ich keine Freude, weil ich jeden Tag zum Training muss und jeden Tag eine Stunde angeschrien wäre. und eigentlich die Freude am Reiten komplett verloren habe. Und dann habe ich die Stute verkauft nach Deutschland.
Und dann hat es der Leiter in der Sekunde, oder?
Naja, es war schon schwierig, wie ich sie damals am Anhänger raufgeführt habe. Ja, das war eine Challenge. Also da hatte ich schon Tränen in den Augen, ja, das kann man sagen. Und dann habe ich einfach eine Pause gebraucht und gemacht und habe halt, ja, war halt einfach weg vom Sport. Und wie ich dann wieder zurückgekommen bin, das war eigentlich, hat sich das durch einen Zufall ergeben, weil eine Freundin von mir Pferde hatte und die ist in eine finanzielle Schieflage geraten und musste sich von ein paar Pferden trennen und ich habe mein Pferd dort gerettet. Mhm. Und habe gesagt, gut, auf dem kann man wahrscheinlich nie wieder reiten, weil die hatte hinten am Sprunggelenk eine Verletzung und auf der konnte man auch nie wieder reiten. Aber ich werde sie decken lassen und spiele halt ein bisschen mit ihr, weil reiten mache ich eigentlich eh nicht. Und dann habe ich 2 Fohlen gezüchtet, dann habe ich einen guten Platz für sie gesucht. Dann eigentlich habe ich sie eingetauscht gegen ein anderes Pferd, dann habe ich sie wieder zurückgekauft. Also die ganz wilde Geschichten. Und das letzte Pferd, das ich dann hatte, war aber leider auch quasi physisch nicht in der Lage, das zu leisten, was ich mir halt gewünscht habe. Die habe ich dann auch verkauft. Und dann habe ich wirklich ein absolutes Glück gehabt und habe in Deutschland eine Oldenburger Stute über Facebook gesehen, die wahnsinnig billig dort angeboten war für die Abstammung, die sie hat.
Über Facebook ist spannend,
ja. Facebook, ja. Und dann habe ich mir gedacht, ja, okay, ich fliege da rauf und schaue mir das Pferd an und hole es halt nach Österreich. Und wenn es nichts ist, dann verkaufe ich es halt wieder. Und die habe ich jetzt ausgebildet von ganz unten bis M.
Und jetzt sollte man sie lachen und sehen. Das ist, jetzt ist wieder urschade, dass kein Videopodcast ist.
Ja, das stimmt. Genau. Ja. Und wir werden am 23. 24. März unsere erste M-Aufgabe reiten am Turnier. Da freue ich mich schon wahnsinnig.
Das heißt mit Startnummer und so?
Ja, genau, mit allem.
Und da gibt es dann Richterin, Kampfrichter, oder?
Ja, genau, da habe ich jetzt meine 3er-Lizenz erritten.
Und da musst auch du irgendwie deine Skills üben, deine Artistical Performance und so weiter.
Ja, du brauchst vor allem, du musst einen Ausgleichssport machen, damit du die Stabilität am Pferd halt hast. Und du brauchst halt sehr viel Körperspannung, weil sonst.
Und ist dann dein erstes Startnummernding beim Reitsport?
Nein, bin ich schon jetzt von der AL, LM, LP alles gestartet und jetzt kommt M. Also aber jetzt wird es spannend, weil jetzt ist es quasi die erste Klasse, die quasi in der Höhe ist, wo es wahrnehmbar ist.
Ja, da drücke ich die Daumen. Es ist ein zufälliger Reiterinnen, sage ich mal, Schwerpunkt in diesem Podcast zuletzt gewesen. Ich nenne da die Julia Kiestner natürlich, die Daniela Teichmeister oder auch die Karin Lehnhardt, die Silvia Wendecker von der Wiener. Also das ist ein echter Schwerpunkt. Liebe Grüße an alle. Und was ich dich auch noch fragen darf, gemäß Vorgespräch, du bist als Investorin irgendwie Real Money nach wie vor noch irgendwie dabei oder auch da ein paar Worte dazu.
Ja. Also ich habe vor 2 Jahren angefangen, vor 2 Jahren habe ich angefangen eigentlich mit einem Todesfall, nämlich mit dem Freund, den ich erwähnt habe, der mit dem ich zusammen war. Von dem habe ich mich dann getrennt, wir waren aber trotzdem befreundet und der ist dann verstorben und hat mir aber ein bisschen Geld hinterlassen. Und dann habe ich quasi mich mit der Frage beschäftigt, wie lege ich es an oder wie mache ich das jetzt? Und habe dann vor 2 Jahren begonnen, also mit Immobilien habe ich mich schon länger beschäftigt, da habe ich eben auch ein Hörhand-Seminar mal besucht, ein 3-tägiges. Aber es war lustig, der ist auch super. Aber
ihr seid Idioten,
du brauchst
alle.
Du brauchst trotzdem Geld, um in Immobilien zu investieren, also mit 10.000 Euro funktioniert das nicht. Und vor 2 Jahren habe ich dann die Jens Rabe Akademie besucht. Und da bin ich nach wie vor. Und der hat quasi eine Online-Academy, wo er dich ausbildet, wie du vorwiegend in US-Aktien investierst, mit einer gewissen Optionsstrategie auch dahinter.
Fein.
Und nach dem Modell trade ich jetzt eigentlich nur US-Aktien.
Riesengroßer Respekt und viel Erfolg damit. Ich denke, da wird es auch um Stillhaltergeschäfte und solche Sachen gehen. Ganz spannend.
Das glaube ich nicht.
noch riskanter. Ne?
Nein, gar nicht. Nur Aktien.
Nur Aktien, ja. M&A. Hast du quasi ein MBA, da steht M&E.
Ja, voll.
Ich habe schlecht geschrieben, wie der MBA hast du auch gemacht. Und zwar noch mal so nebenbei an der Quadriga University. Diese Quadriga hängt nicht mit Superfan von Baha zusammen.
Ja, voll. Nein, das war nicht in Berlin eine Uni. Ja. Das war damals quasi, das habe ich aus therapeutischen Gründen machen müssen.
War
weil
das
ich,
physisch vor Ort oder war das?
Ja, das war physisch vor Ort. Wahnsinn. Also da war ich jedes Wochenende dort sicher 1,5 Jahre. Das war quasi eine therapeutische Maßnahme, weil mein Leben damals ein bisschen einen Tiefpunkt erreicht gehabt hat.
Und jetzt hast du wieder Power.
Und jetzt habe ich wieder Power, nein. Aber das war das damals die Firma, einfach, da habe ich einfach was braucht, ein Ziel, das ich verfolgen kann und weißt du, sowas, wo du sagst, gut, da hast du eine Aufgabe und da musst lernen und da gehst du.
Und das macht man dann auch, ne? Und
ja, genau. Ja.
Nein, das finde ich eh stark.
Auch eine schöne Zeit.
Komme ich zu meiner Schlussfrage, das ist immer die gleiche. Tipp für jetzt 18, 19, 20-Jährige, die ein bisschen in die Kommunikation, das ist so dein Schwerpunkt, Unternehmenskommunikation, Pressesprecherin, die in diese Branche irgendwie so mal an Fuß in die Tür, wie macht man das am besten, glaubst du?
Hartnäckig bleiben, ja? Dranbleiben, auch Kontakte nutzen, vor allem für Frauen. Ich glaube, Frauen sind da viel introvertierter als Männer.
Aber es gibt viele Pressesprecherinnen, oder?
Ja, stimmt, aber ich glaube, Netzwerke bilden mehr Männer. Also da sind Frauen deutlich schwächer wahrscheinlich. Und
da
Frauen
ich nicht außer Haus gehe. die Leute kommen zu mir, das ist auch schön.
Ja. Und da haben sich ja Frauen auch oft einfach Berührungsängste, einfach wen anzurufen und sagen, du hast einen Job für mich. Ich suche einen. So einfach. Gell? Also ich glaube, man muss viel reden, viel kommunizieren.
Und man darf sich ruhig trauen, oder? Angst haben, dabei ist niemand so wirklich. Ne? Vielleicht ein bisschen, aber nicht so wirklich. Ja. Liebe Caro, ich spiele meinen komischen Abspann. Das hat mir riesig Spaß gemacht. Ich glaube, man hat es eh gehört. An euch da draußen, danke fürs gemeinsame Eintauchen in eine weitere Zeitreise im Börse People Podcast und ein Tschüss einmal von meiner Seite.
Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Ciao.
Ciao, jetzt gehen wir noch laufen. Société Générale. Société Générale.